was ich hasse. Was ich hasse. Und wir sind da. Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman. Bei mir ist eine Gruppe an Menschen, mit denen ich sehr viel Bock habe, heute wieder über Hip-Hop zu reden. Und wir fangen an bei den Veteranen. Zwei Finger da an den 12-10ern, der heute dafür sorgen wird, dass es musikalisch läuft, wenn ihr die Radiosendung hört. Moin.
Moin, moin.
Dann haben wir den, ich würde sagen, staatlich nachweislich geprüften besten Containerschubser des ganzen Planeten, der heute auch in seinem Habitus als Containerschubser zwischendurch den Leuten gesagt hat, halte die Fresse, ich muss hier heute Podcast machen. Und deshalb quasi hinter sich drei Leute stehen hat, die ihm den Rücken frei halten, damit er mit euch hier heute reden kann. Boogie Down Bass, moin.
Moin Leute, Nico, hast du gemerkt, ich habe sogar gewartet, bis du ausgeredet hast.
Ja, das aber. Und weißt du, und Leute, und wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, seitdem wir hier in den letzten Wochen so ein paar Veränderungen vorgenommen haben, das ist so ein bisschen so, als wenn du eine WG gründest und auf einmal ist Tyler, der achtet darauf, dass der Müll rausgebracht wird.
Mit Putzplan. Love and Hate hat einen Putzplan bekommen.
Ja, kann ich schon sagen, es ist endlich ein Frauenhaus. Ja.
Ein bisschen Ordnung hier an der Stelle und die Klischees werden erfüllt noch und nöcher, inklusive der doofen Sprüche aus
Basen. Das kläre ich mit Emma dann noch. Also Entschuldigung, vorwegzugreifen.
Ja, genau. Jetzt ist nämlich wieder mit dem Dazwischensprechen wieder vorbei. Long introduction, but last but not least, Emma.
Moin.
Schön, dass du da bist. Und das Schöne ist, du arbeitest ja mit so einem kleinen Kasten, wo du der ziemlich grau und traurig aussah. Du hast jetzt Backspin-Aufkleber bekommen, du hast sie so aufgestellt, dass man sie in der Videoproduktion trotzdem nicht sieht.
Ja, das ist ein bisschen doof. Ich habe vergessen, hier oben zu bekleben. Das habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber da sind noch viel mehr drauf, die seht ihr jetzt noch nicht.
Es gilt also nach wie vor die Regel, ne? Wenn ihr Emma Backspin dabei helfen wollt, dass das Setup, mit dem sie Podcasts aufzeichnet, schöner wird, schickt ihr Sticker an emma@backspin.de. Mal gucken, ob
NFTs.
Die ankommen. Ja, NFTs.
Schick mir gerne. NFTs.
Kann ja auch ein schöner Running Gag auf Instagram werden, wie voll der Kasten dann immer mehr wird. So.
Aber um aus Spaß ernst zu machen, Emma, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich sehr darüber, dass du hier ein bisschen Ordnung in den Bums kriegst. Und es liegt an dir, ob hier Love and Hate heute wieder unterwegs ist, denn wir halten ja nach wie vor die Regel fest, du sagst an, wo es lang geht, Base und dann recherchieren. Ich mache das, was ich eigentlich nur kann, doof rumquatschen und du sagst dafür, dass das Ganze Struktur hat. Ich glaube, du hast gleich am Anfang aber bestimmt etwas in der Hand, mit dem es hier richtig rund gehen könnte.
Ja, ich dachte, wir starten heute vielleicht mit ein bisschen Hate. Und zwar hat Pete Rock sich zum Thema Drill geäußert und zwar nicht besonders positiv. Er hat gesagt, das ist Trash-Hop und kein Hip-Hop und Drill disrupts the soul. Ich weiß gar nicht, ich schätze mal, bei euch stößt es wahrscheinlich auf gar nicht so viel Hate. Ich schätze euch so ein bisschen eher ein, dass ihr da wahrscheinlich dem guten Pete Rock zustimmen werdet, oder?
Ey, du kannst davon ausgehen, dass Dan und Bass quasi, da sind Jubelchöre, da ein ständiges Nicken. Endlich sagt's mal einer so, oder?
Naja, also sagen wir mal so, wenn musikalisch, wenn man von Drill Rap, ich bin jetzt da gar nicht so bewandert im Drill Rap. Es ist ja auch eher so die Message, die da rüberkommt, textlich im Drill Rap. Musikalisch ordnet man das jetzt bei Trap ein, würde ich mal so sagen. Mehr oder weniger mit für ein bisschen anderen Facetten und dann aber eben schon mit einer deutlichen anderen, mit einem anderen Mindset, was die Texte angeht. Da würde ich mich natürlich auch stören, wenn man so, wir oder ich natürlich als klassischer Hip-Hopper, der so ein bisschen wirklich von Anno dazu mal kommt und auch die Fahne für die Anfänge der Hip-Hop-Kultur anfängt und warum Hip-Hop mehr oder weniger geschaffen wurde für die Kids, die von der Straße wegkommen sollen, weg von der Kriminalität in erster Linie, was man versucht, um den Leuten eine andere Perspektive zu geben, als irgendwie in der Gang zu sein. Und dann kommt Drill und polarisiert quasi sogar weltweit mit diesem Genre und sagt irgendwie, das Gangstertum ist geil, bin ich auf jeden Fall zu 1000% bei Pete Rock.
Ja, Pete Rock ist ja auch einer, der nicht nur diese Drill-Bewegung jetzt auf dem Kicker hat, sondern der auch schon vor vielen Jahren, als auch diese ganze Trap-Bewegung losging, das auch schon ihm so ein Dorn im Auge war und der auch jetzt sein Herz auf der Zunge trägt und da jetzt auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Und ich muss sagen, ich stimme ihm auf jeden Fall zu 100% zu. Also wenn du so eine Sozialisierung hast wie Pete Rock, dann kannst du dem eigentlich nur zustimmen. Sorry, liebe Leute, ich weiß, wir sind bei Love and Hate, aber wir können nicht immer nur Love geben. Wir müssen auch mal Sachen haten. Aber wie gesagt, wenn diese Sozialisierung so ähnlich ist wie bei Pete Rock, dann kannst du eigentlich nur auf diesen gleichen Nenner kommen. Und ich muss sagen, Pete Rock gefällt mir immer und immer mehr, wenn er solche Statements raushaut. Er sagt es ja auch nicht durch die Blume, er sagt ja wirklich, das ist Trash. Und sorry, liebe Drill-Freunde da draußen, ihr könnt mich auch haten, aber für mich ist es auch leider Trash. Im Vergleich zu dem, was wir hatten, diese ganze Entwicklung, die Evolution im Hip-Hop, dieser Sound, wir waren schon auf so einem krassen Level in der Champions League und sind es immer noch im Untergrund. Aber wenn das jetzt so, sag ich mal, so als neue Bewegung dann anfängt, ja klar, man kann es feiern, aber liebe Leute, ich vergleiche das ja immer gerne so mit Mikrowellenessen und mit einem schönen, warmen, richtig geilen Braten aus dem Ofen. Wenn jetzt einer sagt, ja, das Mikrowellenessen ist eigentlich viel besser als der leckere Braten im Ofen, dann kann man drüber streiten, aber ich glaube, die meisten würden dann eher doch den Braten im Ofen bevorzugen. Und für uns ist natürlich der Oldschool-Sound, der legendäre Oldschool-Sound, der True-School-Sound und der Boom-Bap-Sound einfach der heiße Braten im Ofen.
Aber wir müssen ja noch viel mehr in die Breite gehen. Also diese Bandbreite, was dieses Thema angeht, ist ja noch viel, wo auch aus unserer Seite der Hate kommt. Also der Ursprung dieses Artikels, was bei Hip Hop DX rausgekommen ist, also da ging es ja, dass es eine Pressekonferenz gab vom New Yorker Bürgermeister, der eben gesagt hat, wir wollen der Drill-Bewegung den Kampf ansagen. Oder wir sagen der Drill-Bewegung den Kampf an, weil nachweislich, was wie auch immer nachweislich statistisch gesehen, hat man irgendwie erkannt, durch was auch immer, dass durch die Drill-Bewegung die Kriminalität in New York einfach zugenommen hat. Und das will man einfach so nicht hinnehmen. So, und da kann man eigentlich, was kann man dagegen sagen? Man kann sich sagen, ja, Drill ist geil, wenn das irgendwie die Kriminalität fördert. Weiß nicht, da kann man natürlich
Emma, leg los.
Ja, ich finde es halt immer so schwierig, weil gefühlt habe ich das jetzt auch schon ganz oft gehört. Es wurde auch schon bei Gangster-Rap als das, also so, das ist immer so gefühlt so das Argument von Leuten, aber die Kriminalität entsteht ja nicht durch die Musik so, also die ist ja schon davor da gewesen. Und wie gesagt, Drill ist jetzt nicht das erste Mal, dass es heißt, oh nein, unsere Jugend geht einen Bach runter wegen irgendeiner Musikbewegung. Also ich finde das Argument immer so ein bisschen blöd.
Aber musikalisch hilft ja, sag ich mal so, die Musik hilft der Stimme, besser transportiert werden zu können. Da ist es auch so. Wenn du jetzt moderne Musik nimmst und jetzt, sagen wir mal, jetzt aus heutiger Sicht irgendwie das gleiche Mindset, die gleichen Texte nimmst, um vielleicht Leute zu motivieren, anzustacheln, vielleicht über Texte zu überreden, irgendwie Gewalttaten zu verüben, schaffst du es natürlich, wenn du moderne Trap-Musik nimmst oder dann so in dem Drill-Genre irgendwie die populäre Musik nimmst, was sie wirklich die jungen Kids die irgendwie perspektivlos irgendwo abhängen und da irgendwie dann so einen Trigger schaffst, dass die Kids dann irgendwie durch Musik, die sie mögen oder lieben sogar, aber wirklich nur das Musikalische und dann auch noch die passenden Texte kriegen, die sie vielleicht auf die falsche Bahn kriegen, bringen. Ich hätte dann erstmal gar nichts gegen die Musik, wo sie sagen, so okay, Musik kann ich mögen, kann ich hassen, was auch immer, aber hört auf, diese Scheiße zu erzählen.
Ja, also mich erinnert das halt auch immer so ein bisschen an diese Debatte mit so Videospielen. Wie gesagt, also ich glaube halt nicht, dass wenn du als Mensch diese Gewaltaffinität nicht eh in dir drin hast, also das kommt so oder so raus. Wenn jemand Bock auf Gewalt hat und auf Kriminalität hat, dann kommt das bei der Person raus, ob der jetzt Drill hört oder nicht. Also denke ich halt immer so. Das ist dann immer auf das Genre zu schieben oder auf die Videospiele zu schieben. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Ich glaube, da müssen die Leute, also es ist, glaube ich, Quatsch zu sagen, wir sagen jetzt Drill den Kampf an, sondern man müsste halt sagen, wir sagen der Kriminalität und generell dem den Kampf an.
Es gibt eigentlich, ich will auch zwei, drei Sätze kurz dazwischen legen, denn das ist etwas, was, also Hip-Hop als Kultur im Mantel drumherum, aber vor allen Dingen Rap als Ausdrucksform ja auch seit Stunde Null in sich trägt und dann so ein bisschen im Pendel zwischen versuche ich positive Energy zu geben oder versuche ich negative Frustration zu transportieren. Das hat's ja auch schon gegeben und das hat's schon immer gegeben und da ist ja so ein bisschen die Frage, wo wird diese Energie hingesteuert? Und Drill ist ja nichts weiter als ein klarer Spiegel dessen, was in diesen Umfeldern, in denen er entsteht, organisch ist jetzt so ein böses Wort dabei, aber es ist ja einfach so, natürlich durch das Aggressionspotenzial und auch das Gewalt- und Kriminalitätslevel in dieser Gegend quasi seinen Nährboden hat. Dass wir darüber sprechen, wenn dann in Drill Videos, also in England Gunfights und auch vor allen Dingen Knifefights dadurch exorbitant gestiegen sind. Brauchen wir nicht darüber zu sprechen, ob das gut oder schlecht ist. Das denke ich, da sind wir uns alle klar. Aber das Verbieten der Musik ist oder auch die Musik ist nicht schuld daran. Und das ist das, was ich Pete Rock hier entgegenwerfen würde. Und da bin ich 100% auf Emmas Wellenlinie. Da ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Each One Teach One an irgendeiner Stelle gelaufen, was du mit Rap ausdrücken solltest und ausdrücken könntest. Und ich gebe ein anderes, letzte Sätze nur ganz schnell. Und ich gebe ein anderes Beispiel dazu, was aus dem Film kommt. Dann bist du sofort dran, Base. Diese Anekdote setze ich da immer gerne mit dran. Die Serie Gomorra. Ich weiß nicht, wer die kennt und wer sie guckt. Das ist so eine italienische Serie, die quasi die Mafia-Clans in Italien, in Neapel darstellt. Also das ist eine lustige, also eine tragische Anekdote. Dort schießen die Jungs von den Mopeds immer quer. Also die halten die Waffe quer. Und in Neapel sind die Zahlen der unschuldigen Opfer in Gangkriminalität in die Höhe geschossen, weil sich die Gangs angewöhnt haben, wie in Gomorra, weil es cooler aussieht, schräg zu schießen und nicht mehr klassisch gerade, wie man es macht, wenn man jemanden treffen will. Das heißt, der Transport der Serie und dessen, was da passiert, also ist einfach ein Mix aus der Situation, in der du dich befindest und dem, was darüber transportiert wird. Und das ist die Gefahr, die ich auch sehe. Aber es heißt nicht, dass du deshalb Drill verbietest und damit das Problem löst.
Ich gehe nochmal zurück zu Pete Rock, weil wenn wir jetzt an den Bürgermeister denken, und das weiß ja Nico auch, wenn wir den Hip-Hop-Baum betrachten oder die Hip-Hop-Blase betrachten, der Bürgermeister spricht das Thema von außen nach innen an. Pete Rock als Hip-Hopper spricht das Thema von innen an, von innen heraus an. Und er sagt ja auch nicht, wir müssen Drill den Kampf ansagen. Er sagt, durch Drill-Musik hat der Hip-Hop oder die Hip-Hop-Musik irgendwie an Seele, an Soul verloren. Und da wäre ich dann eben bei, da könnte ich denn dem sagen, mich stellvertretend, wir hier gerade in der Runde, ich nenne mich ja nicht ungern einen Journalisten, aber liebe Hip-Hop-Medien, wenn ihr Drill-Musik zur Hip-Hop-Kultur zählt, dann sage ich jetzt erstmal von meiner privaten Seite, verpisst euch, weil für mich ist Hip-Hop eine non-violent Culture. So, und Drill-Musik ist nicht unbedingt, wo man sagt, Drill ist eine absolute non-violent Musikrichtung.
Ist Gangster-Rap? Der auf Boom-Bap-Beats
ich würde mal sagen, mit 90% Gangster-Rap bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden. Ich könnte auch NWA auf bestimmte Weise verteufeln oder ich mag auch die Aussagen von einem Haftbefehl überhaupt nicht so wie er es bringt. Weil er könnte es besser machen, um vielleicht der Hip-Hop, wenn er auch zuletzt irgendwas mit irgendwie einer Hip-Hop-Kultur, wie er sie repräsentiert und wie er sie fühlt, aber so wie er sein Statement da zum Beispiel letztens geäußert hat, da verstehe ich nicht, warum er die Texte so bringt, wie er sie bringt, weil da könnte er viel mehr auf so einen non-violent Zug aufspringen. Aber das ist eine andere Baustelle vielleicht mal.
Ja, spannend. Ich denke auch, dass wir da jetzt kein großes Fass aufmachen sollten, dass jemand die Musik verbieten sollte, weil wenn wir an uns denken, back in the days, Bass hat gerade schon NWA genannt oder keine Ahnung, Onyx, throw your guns in the air. Ich glaube, da müsste man spätestens schon in den Knast, wenn man den Text mitrappt. Oder stellt euch nur vor, M.O.P. Annie Up. Geht ja auch darum, irgendwelche Leute auszurauben. Und trotzdem grölen die Leute das in dem Club mit, obwohl sie gar nicht wissen, oder vielleicht die meisten vielleicht nur wissen, worum es in den Song wirklich geht. Und sogar Little Fame von M.O.P. hat sich überhaupt gewundert, dass so ein Song mit so einer Thematik auch so einen großen Durchbruch hatte. Aber das ist wirklich ein anderes Thema. Ich glaube, für Bass und für mich, oder speziell nur für mich, aber ich glaube, für Bass mitsprechen, für uns zählt einfach der Sound. Und beim Drill ist dieser funky soulful Sound halt nicht da. Und deswegen macht es halt diesen True School Flavor und diesen Boom Bap ja auch so aus, warum wir den ja immer noch nach wie vor lieben. Wenn es bisher kein anderes Rezept gibt, was rankommt oder was irgendwie diese True School, Old School, Boom Bap, ich nehme jetzt mal so die ganze End-70er bis End-90er Ära mit rein. Solange es da nicht irgendetwas gibt, wo wir denken, das ist wirklich eine Weiterentwicklung, dann hat das mit unserer Welt nichts zu tun. Das ist einfach nicht, wie ich schon sehr oft gesagt habe, einfach nicht kompatibel.
Ihr müsst jetzt auch gar nicht in diese alte Boom-Bap, oder Boom-Bap, egal wann, es ist ja immer noch aktueller Boom-Bap. Es ist ja im Prinzip nur eine Musikrichtung, die immer noch top aktuell ist, wenn man in den Untergrund guckt. Hm. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die aktuellen Boom-Bap Alben anguckt, wirklich das, was zum Beispiel jetzt bei mir bei Talkin' und Rockin' with the B-Bass beleuchtet wird, und da denn sozusagen das Musikalische mit dem Lyrischen verknüpft und hört, dann wirst du jetzt, sag ich mal, du wirst jetzt keinen Boom-Bap-Sound hören. Klar, überspitzter Battle-Rap, alles gut so, ne? Aber wir reden jetzt nicht, was irgendwie im Drill-Rap so gesagt wird, an lyrisch von sich gegeben wird. Das wirst du halt zumindest im deutschen Boom-Bap Underground nicht so wiederfinden vom Sound her. Das matcht, also da ist das der Mindstate matcht da nicht. Also wer sozusagen auf diese Musik, diesen Musikfilm das liebt und fährt und produziert, da ist das lyrisch dann eben auch eine ganz andere harmonische Sache.
Emma, hörst du Drill?
Nee, auch nicht wirklich. Ja. Also deswegen, das ist jetzt für mich auch nicht so, dass ich hier so ultra krass Drill verteidigen will als Musikrichtung, weil wie gesagt, ich persönlich kann da auch nicht so viel dem Ganzen abgewinnen. Aber ja, ich finde halt, also was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses vergiftet unsere Jugend, ist halt immer so ein bisschen, finde ich immer ein bisschen blöd, aber klar ist was ganz anderes zu sagen, so hey, ich finde dieses Genre an sich ist nichts für mich, weil da bin ich auf jeden Fall auch mit dabei. Es gibt mir auch nicht so viel, ehrlich gesagt.
Ja, es ist insofern ganz interessant, was das angeht. Da kann man sich auch bestimmt drauf einigen, vor allen Dingen, weil wir hier in dieser Diskussionsrunde auch immer die ganze Zeit ein Hin- und Herspringen haben zwischen dem, was Bass oder was Dan oft dann hier auch klar macht, musikalisch ist das nicht meins, also soll es sich verpissen. Und Bass eher kulturell sagt, es ist non-violent, also soll es sich verpissen, was dann aber halt inkonsequent ist gegenüber genau solchen Songs wie denen, die du gerade beschrieben hast. Dan, was aber auch nicht, verstehe mich nicht falsch, was auch die herrliche Inkonsequenz, Konsequenz in dem Ganzen sein kann. Und dann bin ich wieder in dieser langen Geschichte, die ich dann auch inhaltlich immer mit verschiedensten Bereichen habe, dass ich nicht per se alles gut finde, worüber ich berichte, denke ich, sollte klar sein.
Ja, ich finde es auch, ich habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten habe ich mich auch immer damit abgefunden und habe das dann auch akzeptiert und habe dann gesagt, es ist halt ein Yin und Yang und so wird es dann wahrscheinlich auch noch 30 Jahre weiterlaufen. Und jetzt bin ich schon, glaube ich, bei der 20-Jahres-Marke mit dieser Einstellung. Ja. Und sie passt immer noch nach wie vor. Und klar, ich akzeptiere es, aber ich muss es ja nicht gut finden. Ich sag ja dann nur was, wenn jemand meint, ja, aber das ist so hängengebliebener Kram, den ihr macht und wieso entwickelt ihr euch nicht weiter? Und da kann man natürlich dann einen riesen Fass aufmachen, aber dafür würde wahrscheinlich unsere Sendezeit heute nicht reichen.
Nee, aber ich finde, das haben wir ja auch oft schon genug klar gemacht und das ist ja auch damit eigentlich auch schon ganz gut gesagt. Ich wollte nur hinzufügen, um dann noch auf den Drill-Punkt zu kommen, dass ich so, was den Soul und damit dann auch die Positive Vibes mein oder beschreibt, die ihr von den Pitrock hier spricht, man da, glaube ich, nicht viel gegen sagen kann oder da wahrscheinlich schlichtweg recht hat, wenn es darum geht, wenn man Drill betrachtet. Was ich aber, und ich habe ja auch für Art Attract schon mal sowas dazu gemacht, sehr faszinierend daran finde, ist, dass es halt ein erschreckend klarer Spiegel in eine Gesellschaft ist, in eine Welt ist, die halt da ist. Und wenn sich dann der andere Bürgermeister in England darüber wundert, dass da auf einmal in seinen Vierteln ganz miese Sachen abgeht und er überhaupt nicht versteht, warum, sollte er den Leuten in der Mucke vielleicht einfach mal zuhören, wie ihre Verhältnismäßigkeiten sind. Und das heißt nicht automatisch nur, ich stech dich ab, sondern beschreiben auch die Situation, in der sie sich befinden. Und wenn man dann dazu hört, und dann ist das Positiv-Ding an dieser Musikrichtung, auch wenn das hier keiner sonst vielleicht hört, weil dir selbst bei der ganzen Aggression und Negativität, die da drin steckt, trotzdem irgendwie ein Signal sendet, in Form von, ey, hier, Hilfeschrei, bitte guck mal ganz kurz rein. Das heißt per se nicht alles gut, was da kommt, und das heißt auch per se nicht alles legitimieren, ganz im Gegenteil. Aber irgendwo ist es auch eine Weiterentwicklung von dem, was, oder eine andere Art von dem, wie sich Rap so entwickelt hat und als Ausdrucksform für 18-Jährige in Chicago oder London oder Paris irgendwo führt, weil sie halt ohnmächtig sind ihrer Situation gegenüber und deshalb pure Gewalt und Aggression verspüren und das in Songs packen.
Ist ja bei Drill, wir wollen ja gar nicht mehr so lange drüber reden, aber Drill ist ja quasi denn ja schon die Fortschreitung von Gangster-Rap. Gangster-Rap wird ja so ein bisschen, 100%. Wird ja über die Kriminalität geredet, wie geil das doch ist. So im Drill-Rap ist es ja eher so, wir erzählen über unsere Taten, die wir begangen haben, sozusagen. Ja. Deswegen sind ja einigen Bundesstaaten oder in England versucht man dann irgendwie anhand der Texte schon jemanden zu verknacken.
Ey, und der letzter Satz, ich könnte viel, aber ich will das so knapp wie möglich halten. Die Digger, die in UK, die ganze Posse um ihn rum, die müssen alles. Die müssen jedes Social Media Posting, die müssen jedes Interview, müssen sie von dem Staat England freigeben lassen, sonst dürfen sie es nicht veröffentlichen, sonst kommen sie in den Knast. Und die Stufe davor war, dass sie sich gegenseitig die Gangs hochgeschaukelt haben mit, ey, ich greife den an im Song, dann stirbt einer, dann geht er auf den Punkt, wo der andere gestorben ist, daraufhin stirbt dann er wieder und so weiter. Das ist eine Spirale, die man aufhalten muss. Wenn das dazu führt, dass dann gehört wird und dass sich Dinge verändern, dann kann man nur hoffen, dass da ein positiver Aspekt mit drin steckt. Aber trotzdem, ich glaube, Pete Rock hat hier etwas gesagt, was voll aus der Seele und aus dem Herzen von jedem spricht, der Hip-Hop-Kultur in sich trägt und der sie genauso positiv proklamiert, wie sie Bass hier proklamiert. Und deshalb ist er nicht umsonst Chefredakteur von diesem Bums hier und ich nur der Moderator und habe deshalb nicht mal die Chance, mir einen Song auszusuchen, sonst würde ich nämlich jetzt einen Digga-D-Song auswählen, aber den kriege ich nicht. Was kriege ich dann?
Ja, sorry, diesmal hat Bass halt einen vorgelegt. Ich hatte ja was von Pete Rock gespielt, aber...
Ach, wirklich?
Der gute Peter Phillips, der war schon so oft bei Love and Hate, da wenn wir mal Platz machen für einen anderen Rapper aus Chicago. Akbar heißt der Rapper, war um die Jahrtausendwende im Underground eigentlich ziemlich gut am Start. Richtig cooles Album, Big Bang Boogie heißt das Album, produziert von M. Boogie, ausgewählt von Boogie Down Bass. Großer Fan von der Boogie Down Bronx. So, jetzt höre ich auf. Ja, der Song heißt Hip Hop ist. Richtig cooler Track. Viel Spaß mit Akbar.
Und hier geht's gleich weiter mit Boogie and Hate oder so. Also. Backs mit Love and Hate, immer noch für euch unterwegs. Und nachdem es hier vom guten Pete Rock ein bisschen mehr Hate in die Richtung gegeben hat, an dem wir uns abgearbeitet haben, und danke, Emma, dass du stabil geblieben bist, es ist jetzt an dir, dafür zu sorgen, dass wieder ein bisschen mehr Love in den Raum gesprüht wird. Vorweg nochmal ganz kurz der Hinweis an euch, wenn ihr Feedback geben wollt auf das, worüber wir eben diskutiert haben und das, was ihr hier vielleicht auch sonst hören wollt oder wie die Sendung läuft und so weiter und so fort, gerne an base@backspin.de und seit neuestem auch gerne an emma@backspin.de. Dann freuen wir uns auf euer Feedback. Jetzt, Emma, ist es an dir, dafür zu sorgen, dass hier gute Laune in den Raum kommt. Obwohl, ehrlicherweise, wenn ich länger nicht drüber nachdenke, gleich werde ich sauer, wenn wir über das reden, worüber wir reden.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es für so viel Love hier sorgen wird, denn der Rolling Stone hat sich zur Aufgabe gemacht, die Liste der 200 besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten zu veröffentlichen. Und also ich bin da heute Nachmittag mal so ein bisschen durchgescrollt durch die ganzen 200 Alben. Ich persönlich habe festgestellt, einiges kannte ich tatsächlich nicht, könnte aber vielleicht auch einfach an meinem Alter liegen. Ja, aber es war auch alles ein bisschen sehr willkürlich.
Naja, der Rolling Stone hat das ja nicht zum ersten Mal gemacht. Das ist ja so eine dekadenweise, nenne ich das jetzt mal, setzen sich da Redakteure hin und gucken, wir müssen mal diese Hip-Hop-Liste der besten Alben updaten, mal irgendwie neu, vielleicht wird ein neues Gesicht draus und ja, unser aller gemeinsames Kopfschütteln teilweise auch, wenn man das vielleicht auch alte Listen kennt. Ja, wie auch in diesem Artikel vom AllHipHop.com sagen, Hip-Hop-Listen sorgen immer für Unstimmigkeiten, steht ja in Artikel und hat eben auch viele so in den sozialen Medien verblüfft. Ja, schließen wir uns, glaube ich, alle an.
Ey, wisst ihr, dass ich bin schon ein paar Tage mit dabei und das ist jetzt die 598. Liste dieser Art, die ich gesehen habe. Und ich weiß ganz genau, dass Rolling Stone das nur macht, um Leute zu triggern. Genauso wie alle anderen Medien das auch. Und ich denke mir jedes Mal, ja, wieder ein Trigger-Moment. Und dann gucke ich mir die Liste an und dann gucke ich das durch und dann bin ich genau das gleiche Trottelopfer, das so getriggert wird davon, dass sagt, ey, Outkast, Tanconia, auf 2 oder 3, ist das euer Ernst, Alter? So, meint ihr das wirklich ernst? Dann komme ich wieder an die Erinnerung, was wir oft haben, wenn wir so in Journalistenrunden unterwegs sind und Base, du als leitender Chefredakteur dieses Formates wirst das wissen, dass es Kritikerlieblingsalben gibt. Und wenn ich diese Listen mir dann zum zweiten Mal durchgucke, merke ich auch das da drin wieder zu finden. Und auch das nervt mich ein kleines bisschen. Auf der anderen Seite muss man aber auch natürlich sagen, dass wenn, keine Ahnung, da eine Top-100-Liste zusammenstellen würde, würde da Cardi B niemals auftauchen. Was aber nicht geht, wenn du so viel Dekaden Rap-Alben zusammenstellen möchtest, weil alleine das, was sie in den letzten 5 Jahren für Rap weltweit getan hat, auf jeden Fall einen Platz in den Top 20 mit dem Album rechtfertigt, mit dem sie da drin ist. Und so sitze ich am Ende da und denke mir, Ich bin das gleiche Opfer, das ich über eine Liste aufregt.
Ja, ist halt immer, ist ja auch immer die Frage, also wie viel Wert hat denn so eine Liste? Also wenn man sich das sind schon Top-Names, so egal, was das ist. Und dann, da in der Liste, wenn man sich seine eigene Plattensammlung, ich finde es immer spannend, welche Alben in der eigenen Plattensammlung stattfinden, vielleicht in meiner persönlichen Top 50 oder auch Top 200. Und wie sehr diese Liste des Rolling Stones matcht. Aber für mich, wenn ich die Liste so überfliege, ist es halt zu viel Big Names. Also es gibt ja auch im Underground, die mich vielleicht seit 20, 30 Jahren, Leute, die mich begleiten, wo ich sage, das ist für mich da ganz weit oben. Um jetzt vielleicht wegzukommen von sagen, es gibt ja nicht immer nur ein super Album irgendwie, aber so wie, was findet da an dieser 200 Albenliste auch bei mir statt und kann ich da irgendwie, kann ich das irgendwie fühlen oder nicht?
Emma?
Ja.
Ich mach jetzt mal was mit dir. Ich gehe jetzt mal die Top 10 rückwärts durch. Und ich möchte mal von dir nur das Gefühl haben, ob du sagen, oder da geht die Top 20 mal schnell durch. Ob du Bauchgefühl sagen würdest, ja, kann ich in den Top 20 verstehen, warum der Künstler, die Künstlerin da drin ist. Ohne jetzt das Album per se. Also eher die journalistische Sicht. So. Ich habe auf der 20 Future mit DS2.
Ja, weiß ich nicht. Da fängt es schon an, keine Ahnung. Ich war auch nie so der Future-Fan. So, bei mir wäre das nicht in der Top 20, ehrlich gesagt.
Ich würde sagen, aufgrund des Impacts auf jeden Fall. Ja. Little Kim mit Hardcore 96. Das ist, glaube ich. Das
ist zum Beispiel auch ein Ding. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, ich bin zu jung für diese Liste, weil mir fehlen da ganz, ganz viele Leute, die zum Beispiel in den letzten 5 Jahren groß waren, einen großen Impact hatten. Lil Kim kenne ich vom Namen. Ich persönlich habe das nie gehört, ehrlich gesagt.
Bei Matt William muss ich gar nicht erst anfangen, bei euch allen, glaube ich. Kanye West mit Jesus. Ich glaube, der ist allein 2 oder 3 Mal in den Top 20. Ne? Cardi B besagte, die ist drin. Eric B und Rakim, da kriege ich auch ein Nicken von da an. Siehst du, das sind doch die Momente, die mich glücklich machen. welche paar Leute noch mit abgeholt kriege. Eine Sache, die mich wahnsinnig aufgeregt hat, zwischendurch mal Nas im Matic auf 24. Da bin ich sauer geworden mit der Liste. So viel kann ich schon mal spoilern. Ghostface Killer mit Supreme Clientel auf 14, Dr. Dre mit 2001 auf 13, Clips, World Lord Willin. Ganz interessant, keiner von euch wird dieses Album für sich fühlen. Ich weiß aber noch ganz genau, als es 2002 rausgekommen ist und jeder Journalist, den ich kannte aus dem Hip-Hop, es zum Album des Jahres hochstilisiert hat. Entsprechend muss man das wahrscheinlich auch einordnen. Das ist schon total interessant. Take Care von Drake auf 11. Ganz klar auch eigentlich in den Top 10 bei Bass, so viel sind wir uns ziemlich sicher. The Miseducation of Lauryn Hill auf 10. Ich finde, Mic Drop, Jungs, Mädels, also wenn wir uns da nicht drauf einigen können, dann steige ich an dieser Stelle aus diesem Format. A Tribe Called Quest mit Alone Theory auf 9. Jetzt wird's interessant. Und guck mal, da sind die alten Zeiten drin. Enter the Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan von 93 auf 8. Auf 7 Missy Elliott.
Ja, sie hat für sich ja schon eine neue Tür aufgemacht, in ihre eigene Tür reingesteppt. So.
Und wenn wir dann die 3 Damen bisher haben, dann sind sowohl Little Kim oder 4, als auch Lauryn Hill, als auch Missy Elliott, als auch Cardi B epochenweise quasi der doppelte Mittelfinger für diese männerdominierte Rap-Welt, in der man da unterwegs war. Kanye West mal wieder auf 6 mit My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Kendrick Lamar auf 5 mit The Pimp a Butterfly. Ich frage mich an der Stelle, wo ist Good Kid, Mad City geblieben? Finde ich eine Frechheit, das ist auch irgendwo ferner liefen. It Takes the Nation of Millions to Hold Us Back, Public Enemy auf 4. Und ich glaube, jetzt geht der Frieden langsam los, den auch die beiden älteren Herren neben mir in dieser Runde mit der Liste haben könnten. Jay-Z, The Blueprint auf 3. Outkast, Danconia, Alter. Ne?
Nee, fühle ich tatsächlich gar nicht wirklich so, aber...
Ich auch nicht.
Das ist wieder die Geschmackssache so, ne? Also ich fühle dann ganz andere Sachen viel weiter oben, aber da bewege ich mich auch eher nicht in diesem, das ist ja auch sehr viel, ich nenne es ja auch amerikanischer Mainstream-Hip-Hop oder Mainstream-Rap-Musik und es ist halt immer schwierig, da wirklich auf einen Nenner zu kommen.
Ja, aber auf einen können wir auch kommen. Platz 1, Notorious B.I.G., Ready to Die.
Ja,
zumindest in den Top 10. Wir sind ja in den Top 20. Da landet das bei jedem von euch, oder?
Auf jeden Fall. Gehört da rein schon. Also ich denke mal schon, man kann sich so ein bisschen da reinversetzen. Redakteure, was nehmen sie jetzt als Grundlage, um sowas zu bewerten? Und natürlich ist auch The Fame spielt eine ganz große Rolle. Verkaufszahlen, weiß ich, ob das so vorliegt und so, was man, wie sehr da recherchiert wird. Da wird jetzt, glaube ich, jetzt nicht geguckt, wie sehr, wie viel Impact das, da wird eher nach dem Impact in der Musikindustrie geschaut und nicht nach dem Impact in der Hip-Hop-Kultur. So, wie willst du das messen? Das kannst du nicht messen. Dafür ist das alles viel zu divers.
Nee, ich glaube, es ist am Ende auch, und das ist dann die Botschaft und an den Absender hier, Emma, mit der Liste. Das ist eigentlich ein sehr geiles Tool, diese ganze Liste, um mal US-Rap durchzuhören. Also
das habe ich mir auch gedacht. Ich war dann so, ach krass, hier sind echt so ein paar Alben, wo ich dann immer vergesse, so mir geht's ganz oft, dass ich denke, so fuck, ich muss das und das noch nachholen tatsächlich und dann vergesse ich's. Aber diese Liste ist ja ganz gut, glaube ich, so bei gerade so bekannteren alten Sachen, die ich einfach nie die Zeit gefunden habe, da reinzuhören, das immer so ein bisschen als Checklist zu haben. So.
Ja, ihr habt ja unten in meinem Skript, ne, wo ich dann immer ein paar Kommentare gleich mit reinschreibe, wie es spannend, aber trotzdem ohne große Bedeutung, solche Liste. Ne? Aber als Enzyklopädie, Hip-Hop-Alben-Enzyklopädie ist sie total on point. So, oder alle 10 Jahre mal wieder on point gebracht. Und wie ihr schon sagt, einfach mal so ein Trigger, um einfach mal vielleicht so ein bisschen weg von seiner eigentlichen Blase, andere gute Rap-Hip-Hop-Alben zu hören.
Ich finde es schön.
Dan hat gar nichts mehr zu sagen.
Nee, dazu. Aber da sind wir schon bei Dan, wäre Best of Big Daddy Kane Volume 1 bis 3, dann die ersten 3 Alben.
Und ja, dann, ihr wisst ja, ich bin ja kein großer Freund von Statistiken, von Charts, Verkaufszahlen. Das hat mich alles nie wirklich gejuckt und das wird es mich auch nicht jucken. Auch nicht, wenn Big Daddy Kane auf der 1 gelandet wäre, dann hätte ich gesagt, ja, ich freue mich, aber ist mir vollkommen egal und ich freue mich hoffentlich, dass wir dieses Thema endlich hinter uns bringen können und nämlich noch einen Song spielen können.
Aber eine Frage noch, hast du denn Big Daddy Kane in der Liste gefunden? Und bist du mal durchgescrollt?
Nein, aber ich wundere mich, warum Tupac erst auf irgendwo Platz 26 landet oder auf
so eine Frechheit. Also, lieber Rul, und das ist das, was ich am Anfang meinte mit Trigger. Fuck you, Alter, mein Trigger. Da, ich habe ihn gefunden, 42.
Ja, genau, mit Long Live the Kane, 1989, nee, weiß ich gar nicht.
88, ja.
Okay, was hören wir, Dan? Was von Big Daddy Kane hören wir jetzt?
Nee, leider nicht, obwohl er einer unserer Heroes ist. Aber ich habe mir gedacht, wir geben mal etwas unbekannteren Künstlern mal wieder ein bisschen Spotlight, nachdem wir immer noch über die Big Names gesprochen haben in der Top 200-Liste. Habe ich mir was rausgesucht von einem Hip-Hop-Trio aus Philadelphia. Ruggedness Mad Drama. Habt ihr wahrscheinlich noch nie von gehört und werden wahrscheinlich auch leider Gottes nie in so einer Top 200-Liste landen. Aber trotzdem ein richtig geiles Hip-Hop-Duo. Philadelphia, Philly-Rap, ja, immer so ein bisschen auch, nicht will sagen belächelt, aber immer im Schatten von New York Rap gewesen. Aber trotzdem kommen richtig coole Künstler her, auch richtig coole DJs kommen daher. Und wir hören jetzt einen Song von denen, passt vom Titel her thematisch richtig gut. Best Ones Yet, also die besten bisher.
So wie wir hier bei Love and Hate. Und gleich geht's damit weiter. Was ich lieb, was ich Maxman, Love and Hate, immer noch für euch unterwegs. Und dieses Mal mit den allseits beliebten. Und jetzt wäre es eigentlich ganz schön, Dan, wenn du irgendwann demnächst mal sowas wie ein Jingle einführen könntest. Falls du jetzt was cutten könntest, so und dann so. Hip-Hop-Reisen mit Bass.
Ah, also, okay. Oh, nice. Ja, das bereite ich gern zum nächsten Mal vor.
Genau. Lustige Reiseerfahrungen von Boogie Down Bass auf den 9-Euro-Ticketlinien dieses Landes. Wo ging es diesmal hin, mein Lieber?
Ja, Nico, Emma, Dan. Ich bin mit dem 9-Euro-Ticket.
Entschuldigung, Emma, dass ich dich rausgenommen habe, ne? Aber das war so.
Ich bin mit dem 9-Euro-Ticket mit der Bahn, Regionalexpress, Hamburg nach Heidelberg. Nein, Quatsch. Dann
Das wäre krass.
Das wäre krass gewesen, aber
das wäre Hip-Hop auf jeden Fall.
Das wäre auf jeden Fall Hip-Hop. Also, ich bin ja schon eine ältere Dekade.
Stellt euch mal vor, Emma, du bist jetzt in der Zeit des 9-Euro-Tickets unterwegs. Stell dir mal vor, jetzt wird es noch in ganz Deutschland Jams geben und kein Internet und so. Also 9 Euro. Leute, Das gab es da für 9 Euro, 18 Mark, gab es das da für das Wochenendticket, das war so ähnlich, ne? Das ist ja eigentlich, müsste es doch
naja, gleich, pass auf, also sag mal so,
das müsste doch den gleichen Spirit wieder haben.
In den Kernzeiten, Kernzeiten Hip-Hop-Jams, also ich fühle mich immer noch, also das waren ich war in Heidelberg bei der Summer Jam, 360 Grad Summer Jam, organisiert von Halle 02 natürlich.
Habe, hier Emma reinzuholen und du sie schon wieder rausgekickt
ja,
hast.
Dann erzähl,
über die raus. Summer
sie
Jam
können ja,
da.
Sie kann ja gleich erzählen, ob sie auch den Weg aus Leipzig mitgemacht hätte, im Regionalexpress mit dem 9-Euro-Ticket. Na, ich bin natürlich mit dem Auto gefahren, aber trotzdem habe ich immer noch diese Jam-Energie in mir, dass ich Bock habe, auf Jams zu fahren. Aber natürlich, Heidelberg ist ein eigener Flavor, weil in Heidelberg, und ich weiß, da sind sehr viele Freunde, die da sind, die ich da kenne und aus ganz Deutschland, Europa kommen viele Hip-Hop-Wegbegleiter der letzten 30 Jahre. Und so war es auch wieder. Ich fahre gerne auf solche Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fahre gerne auf solche Veranstaltungen, weil es kein großes Festival jetzt aller irgendwie Splash oder so. Es war halt relativ klein gehalten, ein paar hundert Zuschauer abends in der Halle und einige Dutzend, 100, 150 nachmittags zum Chillen. Und eigentlich ein Zusammenkommen, jetzt der Nachmittag, für mich ist dieses Nachmittag schon mit Leuten treffen bis abends, bis die Konzerte losgehen. Das war überwiegend so ein Treffen und von Aktiven, also von denen, die auf der Bühne sind und die auch aktiv sind, aber auch nur da sind, weil man weiß, man tauscht sich aus, man trifft sich, man freut sich auch jetzt nach Corona, sich wiederzusehen. Und das war auch ein Grund, ist ja auch nicht mal eben gemacht, ne? Also Norddeutschland, Hamburg Richtung Heidelberg, bei 38 Grad Außentemperatur mit Vollstau auf der Autobahn, muss man auch erstmal Lust haben, solche Actions immer zu machen. Als 18, 19, 20-Jähriger von Jam zu Jam tingeln oder aus heutiger Sicht von einem Festival zum nächsten und hat das Armband voll wie Wolle Petri, den Arm voll wie Wolle Petri später, macht nicht jeder. Aber ja, ich bin da mir nicht zu alt.
Hey, ehrlicherweise klingt's auch nach einem richtig starken Abend oder Tag oder sowas alles. Und die Frage, die du immer stellen würdest, die stellen wir jetzt. Wärst du dabei gewesen? Hast du es gewusst? Hättest du es mitgekriegt?
Ey, ich wäre super gerne hingefahren. Ich glaube, ich musste arbeiten tatsächlich. Ansonsten wäre ich da mega gerne hingefahren. Gerade aus dem Grund, dass ich habe irgendwann so mit 15, 16 so angefangen, halt so Deutschrap, so die Anfänge, da super viel drüber zu lesen und Filme anzuschauen, und überall war so, ja, und diese Jams, und ich saß dann immer da mit meinen 16 Jahren, war so, oh mein Gott, ich hätte so gerne in dieser Zeit gelebt, wo diese Jams halt noch da stattgefunden haben. Und ja, ist halt aber einfach nicht so. Deswegen, ich hätte das eigentlich super gerne mitgenommen und würde mich freuen, wenn sowas wieder losgeht. Also ich bin zum Beispiel hier in Leipzig, haben wir jede Woche das Open Mic am Dienstag. Das ist wenigstens so ein bisschen, da bin ich dann auch, also eigentlich so vor Corona so fast jede Woche hingegangen, weil es halt auch so Cypher-mäßig und so, da habe ich so ein bisschen, zumindest so ganz bisschen diese Vibes so bekommen, wie ich mir das so vorstelle, wie das damals war.
Letztes Wochenende hier ist von Ausstrahlung, jetzt ja letztes Wochenende hat nicht unweit von dir in Dresden ja auch eine coole Graffiti-Jam stattgefunden, wo ich auch gerne da gewesen wäre, was auch eine zeitlich, ich kann das auch nicht immer zeitlich schön eintakten, dass ich zu jedem Event hinfahre. Aber es ist auch immer ein cooler Move. Ich weiß, dass auch coole viele DJs da waren. Auch unsere liebe Nats an den Katz war in Dresden vertreten und hat ein paar Scheiben aufgelegt. Deswegen wusste ich auch, dass es da gab, dass die Jam, die Graffiti-Jam, und so wie es in München auch auf einer großen Graffiti-Jam war vor einiger Zeit, ist es eben nicht nur Graffiti, es ist eben auch alles möglich. Na klar, wird es gar keine B-Boy-Cypher geben, aber es hat schon diesen kulturellen Aspekt auf jeden Fall, auch mit Rap-Shows und Beatmaking und ja, DJs, die Musik machen für die Writer, und einfach beim Graffiti oder da ja auch, das hat auch gerade dieses Nachmittagsfeeling in der Sonne abhängen, zusammen was trinken und quatschen, einfach dieser Austausch, davon, wovon eigentlich Hip-Hop lebt, ne? Also dieses Come-Together, Connections knüpfen, alte Freunde, alte Bekannte wiedersehen, da ist fast das Konzert am Abend, wird schon fast zweitrangig so.
Fühle ich 100%. Ich mag es echt sehr, sehr gerne. Und ich habe eine Anmerkung. Wir machen sehr viele Nachberichte, Base. Wäre nicht sowas wie lustige Hip-Hop-Reisen mit Base die kommenden Termine für jede Folge auch eine ganz interessante Sache, denn du bist ja in den richtigen Facebook-Gruppen, wo man das auch alles aktiv mitbekommt und kannst ein paar Tipps geben, wo man dich in den nächsten Wochen und Monaten treffen könnte.
Auf jeden Fall, wenn wir da euch anknüpfen, es wird ja jetzt auf Mittwoch released und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also in zwei Tagen, heute in zwei Tagen oder wenn es Donnerstag im Stream ist, heute in einen Tag, gibt's auf jeden Fall, Dan muss mir helfen, ich weiß es gerade gar nicht, auf jeden Fall feiert das Jugendzentrum in Schenefeld, wo eine riesen Hip-Hop-Party von Sleepwalker, unseren super-duper-Dude Sleepwalker organisiert wird. Also für alle, die im Norden sind, egal, ich bin auch von Hamburg nach Heidelberg, für alle Münchner da draußen, kommt nach Hamburg, weil Sleepwalker lädt ein zu einem geilen Hip-Hop-Abend. Also, Freitag geht's los. Sleepy, wir kommen. Also dass ich nicht arbeiten muss.
Ich bin im Ausland unterwegs. Emma, jetzt liegt die Aufgabe bei dir. Du musst da sein und hast keine Ausreden.
Doch, es ist ein Splash.
Nein. Ja, ist ja auch okay. Aber wie gesagt, es schießt, da hatten wir beim letzten Mal, ne? Eine Veranstaltung schießen wie Pilze aus dem Boden. Es gibt sehr viel. Sehr viel. Und jeder will viel nachholen.
Was mich noch interessieren würde, die Winter Jam, beziehungsweise Christmas Jam in Heidelberg, sofern in Corona da mitspielen sollte, wird dann hoffentlich auch dieses Jahr wieder stattfinden, oder? Base, weißt du da was von?
Ich habe es jetzt nur beiläufig mitbekommen, dass die Winter Jam auch stattfinden soll. Jetzt irgendwie, was da jetzt natürlich vielleicht, wollen wir nicht hoffen, Corona-Bums, dass das wieder irgendwie abgeht und man irgendwie wieder vor verschlossenen Türen steht. Aber ja, ist angedacht tatsächlich. War ja auch mal, beide Veranstaltungen im Sommer, im Winter, war ja schon eine Institution über Jahre.
Das wäre doch mal ein Termin, wo wir uns vielleicht nochmal alle verabreden könnten. Weil ich glaube, im Winter ist es auf jeden Fall ein ganz anderer Flavor. Wir waren ja auch schon mal, haben auch schon mal performt und aufgelegt. Du bist ja auch schon ein paar Mal öfter als ich. Und in der großen Halle macht das einfach mega viel Spaß. Und im Winter, wenn das so schön kalt draußen ist und dann man sich drin so schön gemütlich machen kann und richtig bouncen kann, bis der Schweiß von der Decke tropft. Macht auf jeden Fall Spaß, hätte ich Bock drauf.
Klingt das ist so beides eklig, cool. Wir haben halt draußen, wir haben draußen halt so im Beachclub-Feeling war das schon eher so draußen, die Draußenanlage, also Outdoor-Anlage da, Halle 02. Es hatte so einen leichten Beachclub-Feeling. Es war schon cool so. Dann hängt man einfach ein bisschen länger ab und abends chillt man noch. Da quatscht man. Man laut, Konzerthalle ist auch gut. Man hat man auch so einen gewissen Flavor. Aber wenn man sich doch austauscht und sich unterhält und weil man sich lange nicht gesehen hat oder neue Kontakte knüpft, das ist ja auch, hat sehr viel Wert für mich, dass man da hingeht und da kommt jemand, den man kennt und der bringt jemanden mit und da finden sich neue Kontakte und tauscht sich aus, neue Ideen, neue Blickwinkel. So, schon sehr, sehr, sehr spannend und geil immer wieder.
Ja, vor allen Dingen, weil es dann am Ende auch immer etwas von dem festhält und auch weiter transportiert, was nicht verloren gehen darf. Und das wäre noch eine letzte Frage, die ich dazu hatte. Merkst du so einen Generationswechsel oder dass es generationsübergreifend funktioniert, so was das Publikum angeht?
Ja, voll. Also in Heidelberg auf jeden Fall echt extrem durchmischtes Publikum, ganz viele junge Leute, ganz viele alte Hasen, wo wir über unsere Gebrechen reden, das waren sehr viele die Aktiven, aber von abends im Konzert bei den Zuschauern natürlich sind die Heidelberger Kids, die mit Hip-Hop oder Rap-Musik einfach so ein bisschen bewandert sind und natürlich, wir sind in Heidelberg, die wollen natürlich auch wieder Party machen und da soll wieder was gehen. Das lockt natürlich auch dann viele junge Leute, Studenten an, die da hinkommen, die vielleicht dann mit den ganzen alten Hasen nichts richtig anfangen können, aber die sagen, hey, hier scheint eine coole Rap-Party stattzufinden und damit catcht man sie. Aber der andere Aspekt ist, wir reden dann eben von vielen Leuten, die auf der Bühne gestanden haben. Porch, Martin Stieber, Plastic, von The Funk Masters, viele Leute auch rundherum, mit denen ich mich unterhalten habe, also die ich gerade benannt, die hatten ihre Kinder mit auf der Bühne, so ihre 10, 11, 12, 13 Jahre alten Söhne und Töchter waren da und die kommen dann rum. Oder andere Leute, die einfach so zu Besuch kommen, bringen dann halt ihre Kids mit und sagen so, ja, die sind schon alt genug, wo man sagt, das funktioniert. Tony L. hatte seinen Sohn dabei, der spielte mit Torch, seinen Sohn, und machen da Quatsch. War schon ganz cool, war so ein Family-Ding.
Ja, geil. Macht Spaß. Wir werden es hoffentlich als feste Kategorie hier einführen können, denn du musst, was das angeht, vielleicht deine Facebook-Gruppen, in denen du da unterwegs bist, mal öffnen und den Leuten dann ab jetzt für die nächsten Wochen und Monate mal ein paar Tipps geben, damit sie wissen, auf welchen Jams sie dabei sein sollten in der ganzen in ganz Deutschland. Und ihr da draußen, wenn ihr Zuhörer von dem hier seid, da bin ich wieder bei dem, was ich hier häufig machen werde jetzt, base@backspin.de und emma@backspin.de. Schickt uns eure Veranstaltungen. Und vielleicht gibt es dann auch wieder. Und jetzt stellt euch so einen schönen musikalischen Jingle vor mit so einem kleinen pfeifenden Zug im Hintergrund. Hip-Hop-Reisen mit Boogie Down Bass. Bald wieder hier bei diesem Format. Jetzt gibt's Musik.
Ja, einen besseren Übergang hättest du nicht schaffen können, was Züge angeht, denn ihr hört das Instrumental schon im Hintergrund von Tony Els, Der Zug rollt. Produziert von Defcut. Grüße gehen raus nach Heidelberg und auch in die Schweiz. Ich glaube, ja, Defcut kommt ja auch aus der Schweiz ursprünglich. Ja, absoluter Banger. Ich glaube, einer meiner liebsten Songs von Tony L. überhaupt aus dem Jahr 2005. Viel Spaß mit Der Zug rollt.
In diesem Sinne, gleich Finale bei Love and Hate. Backspin Love and Hate auf der Zielgerade. Und ich muss sagen, der Song bringt ganz gut auf den Punkt, in welcher Situation wir gerade hier uns in diesem Format auch befinden. Wir haben 9-Euro-Ticket da draußen noch für ein paar Wochen. Wir haben hier eine Redaktion oder eine Crew mittlerweile zusammengestellt, auch aus verschiedenen Generationen, die alle sehr viel Liebe für Hip-Hop-Kultur im Ganzen haben und auch für diese Elemente, die vielleicht heute der ein oder andere mal der Vergangenheit anheften möchte, aber genau solche Veranstaltungen, von denen Base zum Beispiel gesprochen hat, sorgen ja dafür, dass wir alle wissen, dass es im Hier und Jetzt immer noch ist und auch die nächsten Generationen ergreifen kann. Und ehrlicherweise ist das auch immer der Grund, warum ich ein großer Verfechter und Freund davon bin, dass es dieses Format gibt, dass ich gerne auch jedes Mal mit dabei bin, um auch meine 5% dazu beizutragen, zu euren 95% hier in der Runde, dass ihr dieses Format zu dem macht, was es ist. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ich freue mich sehr darüber, dass wir es in dieser Runde machen können und es ist mir sehr wichtig, dass es immer noch und auch auf ewig ein Teil im Backspin-Kosmos sein wird. Genauso wie die Platten, die bei mir im Büro stehen. Und dafür gibt es Gründe, warum wir alle Platten und diese Läden mögen, woher sie verkauft werden. Boah, Überleitung funktioniert, Emma, oder?
Ja, funktioniert. Genau, Discogs hat vor kurzem einen Artikel veröffentlicht, warum Menschen für immer Plattenläden lieben werden. Und ich kann dem ganzen Artikel eigentlich nur zustimmen. Da vielleicht eine ganz kleine Anekdote von mir. Ich habe irgendwann mal angefangen, dass ich jedes Mal, wenn ich im Urlaub war und es in der Stadt oder so einen Plattenladen gab, habe ich aus jedem Urlaub immer irgendeine Platte mitgenommen, meistens auch einfach nur nach einem Cover ausgesucht. Und das ist für mich mein persönliches Souvenir aus jedem Urlaub, genau, wo ich immer ein bisschen meine Plattensammlung erweitere.
Ist auch, wenn ich im Urlaub bin mit meiner besseren Hälfte, dann wird es immer ganz schwierig, wenn man irgendwo fällt, man ist im warmen Portugal in einer kleinen Stadt, Plattenladen, okay, ich darf lieber nicht, gib Ärger zu Hause. Aber trotzdem, ab und zu funktioniert es. Das ist auch so, ne, wenn man im Urlaub ist und da läuft einem irgendwie so ein kleiner Shop oder vielleicht ist das so ein Thrift Store wie in New York, das Ding ist ein anderer Ding, wenn wir unterwegs sind, aber wenn man doch einfach mal ein bisschen wühlen kann und guckt, so, wenn es, wie du sagst, Emma, wie es schon so ein kleines Mitbringsel ist oder so. Aber zumindest, dann, wenn man es jetzt so ein kleines Mitbringsel ist, lese ich mal hier zwei Sätze vor aus dem Artikel. Jede Platte hat eine Geschichte zu erzählen. Sie können die Geschichte ihrer Platten bis zu dem Ort zurückverfolgen, an dem sie sie gefunden haben und wie sie sich fühlten, als sie den Laden mit ihnen in den Händen verließen. Also genau das Ding, ob man das jetzt im Urlaub macht oder man trifft sich mit Leuten, wir da auch mal kommen, Base, hast heute Zeit, lass mal dicken gehen, wir gehen mal in den Laden oder man ist irgendwo in einer anderen Stadt oder ich hatte auch Zeit in Heidelberg irgendwie, dann noch mal eine Stunde vielleicht mal Martin Stieber und wenn es nur so eine kleine Box ist, wo 80 Platten drin sind, um zu gucken, ob da nicht noch was ist, was mir gefällt und man einfach mitnimmt, ne? Das macht schon viel aus, dieses Physische. Also in meinen Augen, natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ich brauche das nur als Konsum. Ich muss das nur zur Berieselung haben. Mir gibt kein gutes Cover oder das Physische bringt mir nichts aus heutiger Sicht. Aber ich glaube, andersrum. Oder triggert man die Leute. Einfach mal mitnehmen, die Leute, die so denken, mitnehmen in den Plattenladen. Leute, guckt mal, ob ihr da ein Gefühl zu aufbauen könnt.
Guck mal, das ist das Schöne am Format und das ist das Schöne an den verschiedenen Generationen, die hier unterwegs sind. Es führt dazu, dass wir alle irgendwie Bock darauf haben, das irgendwie weiterhin Vinyl in die Hand zu nehmen und selbst in meiner schnelllebigen Zeit, wo ich mich fast nur noch mit Streaming auseinandersetze, ich trotzdem immer weiter Vinyl quasi auch so ein bisschen horte und es sammle, weil ich es irgendwie haben möchte. ich bin auch ein großer Freund nach wie vor von Mixtapes, ne? Also ich würde nach wie vor gerne auch jedes Mixtape, das Dan in seiner Karriere mit mir gemacht hat, auch nochmal auf eine Kassette packen. Kriegen wir nicht hin, aber dafür haben wir zumindest einen Radiosender, auf dem wir sie abspielen können.
Ja, immerhin eine Option haben wir noch. Ja, unseren eigenen Radiosender Backspin FM, den kennt ihr höchstwahrscheinlich und hoffentlich auch schon. Und wir sind nämlich auch kurz vor der Sommerpause. Wir sind Mitte Juli für ein paar Wochen offline mit unserem Format Backspin Love and Hate, aber die Show kommt trotzdem jeden Mittwoch, also die anderen Formate wie 12 Finger Mix oder auch Rockin' with the B-Bass, das wird alles weiterhin stattfinden und wir möchten euch da draußen auch die Gelegenheit geben, falls ihr auch ja diesen gleichen Sound und den gleichen Flavor feiert, so wie wir bei Love and Hate und dann auch noch gute DJs seid oder einigermaßen gute DJs, würde auch schon reichen, einfach, ne, wir wollen da natürlich jetzt auch den Nachwuchs-DJs mal eine kleine Chance geben, in den Shows stattzufinden. Wir haben 3 Termine Mitte Juli bis Anfang August zu vergeben. 3 Slots, 1 Stunde Mixtape. Falls ihr da Interesse habt und was abliefern wollt, ihr seid dann auf der großen Backspin Love and Hate Bühne, dann schickt mir eine Nachricht dan@backspin.de oder natürlich auch über die Social Medias und dann werde ich euch da alle Infos zukommen lassen. Also haut in die Tasten, schickt mir eine Nachricht und ich freue mich auf eure Mixtapes.
Ja, das ist nämlich der Fakt. Wir haben diesen Sender und dieses Format und auch alles, was wir hier machen, sorgt dafür, dass die Community wachsen soll und auch vorhanden bleiben soll. Diese Runde bleibt. Emma nächstes Mal wieder dabei, versprochen. Bass muss jetzt Container schubsen, der ist aber beim nächsten Mal auch wieder mit dabei und dann machen wir noch eine Sendung vor der Sommerpause. Gemixt bei DJ 12 Finger Dan. Das heißt, danke von mir. Ich denke auch danke von euch. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Jeder hat noch ein Wort.
Mehr Hits, Baby.
Okay, das waren 3 Worte für 3 Personen. Und ich würde sagen, damit lassen wir es auch. Das war Backspin Love and Hate mit Emma, Bass, Dan und mir, Nico. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Peace.
Ciao. Was ich hab.